Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Corona-Sonderspecial vom Campusradio gehört. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Antonia und wir haben für heute Abend wirklich einige spannende Beiträge rund um das Thema Corona.
Ja, wir freuen uns richtig, dass ihr heute zuhört, besonders weil jetzt das neue Semester startet und hoffentlich seid ihr alle gut durch die Ostertage gekommen und eure Familien haben euch nicht zu sehr genervt und freut euch jetzt auf den Start des neuen Semesters. Heute haben wir für euch ein paar interessante Beiträge rund um das Thema Corona. Zuerst präsentiert euch Lisa eine neue Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung zur politischen Einstellung während der Corona-Pandemie.
Außerdem haben wir für euch auch ein paar mögliche Pro- und Kontra-Argumente für bzw. gegen eine allgemeine Impfpflicht zusammengetragen.
Und wir waren zu Besuch in einem Göttinger Impfzentrum und haben uns ein bisschen umgeschaut.
Durch Corona stand ja auch die Politik oft im Fokus der Debatte. Das Göttinger Institut für Demokratieforschung hat hierfür im neuen niedersächsischen Demokratiemonitor die politischen Einstellungen während der Corona-Pandemie untersucht. Was die ForscherInnen dabei herausgefunden haben, hat unsere Kollegin Lisa für euch zusammengetragen.
Demokratie und Corona-Maßnahmen, das war in den Zeiten von Lockdowns ein viel diskutiertes Thema. Es gab in den Meinungsumfragen der Meinungsforschungsinstitute immer wieder Fragen, ob die Maßnahmen legitim seien oder zu einschränkend. Im aktuellen niedersächsischen Demokratie-Monitor, der von ForscherInnen des Göttinger Instituts für Demokratieforschung erstellt wurde, sind sie auch diesen Fragen auf den Grund gegangen. Zur Erklärung. Beim niedersächsischen Demokratiemonitor handelt es sich um eine Längsschnittstudie. Das bedeutet, dass über einen längeren Zeitraum in bestimmten Zeitabschnitten eine Umfrage in Niedersachsen gemacht wird, wie die Niedersachsen politischen Themen gegenüberstehen. Diese wird seit 2019 ausgeführt und der neue Monitor ist der zweite Monitor, der erstellt wurde und wurde im Zeitraum von April bis Juni 2021 erhoben. Dabei fokussierten sich die AutorInnen der Studie vor allem auf den Themenschwerpunkt Corona. Befragt wurden 1.001 Personen, die in Niedersachsen leben. Was sich in der Studie deutlich zeigte, ist, dass die Corona-Pandemie als wichtigste Problematik in dem untersuchten Zeitraum angesehen wird. 65% der Befragten sahen in der Bekämpfung der Corona-Krise das wichtigste Problem in Deutschland. Die AutorInnen heben in ihrer Studie hervor, dass die Pandemie keineswegs zu einer Erosion des Vertrauens in Institutionen geführt habe. Es zeige sich vielmehr eine Stabilisierung des Vertrauens, welche sich auch in anderen Bundesländern nachweisen ließe. Auch hier konnten die ForscherInnen unter den Befragten feststellen, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie minimal gewachsen ist. Besonders interessant sind auch die Forschungsergebnisse in Bezug auf die Anfälligkeit von Verschwörungsglauben. Bereits im niedersächsischen Demokratiemonitor von 2019 konnten die Göttinger DemokratieforscherInnen feststellen, dass die Niedersächsinnen und Niedersachsen anfällig für Verschwörungsglauben sind. Jedoch zeigte sich im neuen Demokratiemonitor keine Veränderung. Die befragten Personen wurden hierbei gefragt, ob sie beispielsweise glauben, dass geheime Organisationen einen zu großen Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Die größte Zustimmung zu den Verschwörungsitems der ForscherInnen hatten WählerInnen der AfD, die zum Beispiel zu 71% der These zustimmten, dass staatliche Behörden die Bevölkerung überwachen würden. Bei den anderen Parteien gab es minimale Unterschiede, die sich in der Studie nachlesen lassen. Bei der Zufriedenheit mit der Corona-Politik zeigte sich innerhalb der Befragten ein geteiltes Bild. Hierbei erfuhr jedoch die niedersächsische Landesregierung mehr Zustimmung als die damalige Bundesregierung. Bei einer der zentralen Fragen in der Corona-Politik, Staat versus Eigenverantwortung, sprach sich eine Mehrheit für staatliche Vorgaben aus. Im Weiteren fanden die Göttinger ForscherInnen heraus, dass die Niedersachsen mehr Angst vor schwerer Erkrankung Angehöriger hatten als vor einer eigenen Erkrankung. Immer wieder wurde auch im Kontext von Meinungsumfragen Sorgen geäußert hinsichtlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts infolge der Pandemie. Auch dieser Frage gingen die Göttinger ForscherInnen auf den Grund. Hierbei fanden sie heraus, dass 71% der Befragten sich Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt infolge der Pandemie machten, davon 31% sehr und 40% wenig. Dies wird vielleicht weiter zu beobachten sein.
Das war ja sehr spannend. Ich freue mich auch immer, wenn wir Forschungsergebnisse haben, die einen echten Bezug haben zu Göttingen. Solltet ihr noch Interesse an den anderen Zusammenhängen im niedersächsischen Demokratiemonitor haben, dann könnt ihr auf der Seite des Instituts für Demokratieforschung die noch abrufen.
Um dem Thema Impfpflicht ein wenig näher auf den Grund zu gehen, sind mein Kollege Leon und ich letzte Woche auf den Göttinger Unicampus gegangen. Bei dieser Gelegenheit haben wir mehrere Studierende und andere Universitätsangehörige gefragt, was sie von einer allgemeinen Impfpflicht halten würden. Die Meinung hört ihr jetzt.
Ich finde, das sollte man einführen.
Grundsätzlich positiv.
Mir ist nicht klar, wie wir durch den nächsten Winter kommen sollen ohne eine generelle Impfpflicht. Die bisherigen Maßnahmen werden nicht reichen. Und wir haben gesehen in den letzten Wintern, dass wir massive Anstiege hatten der Inzidenzen. Und deshalb wäre eine Impfpflicht schon extrem hilfreich. Allerdings fürchte ich auch so ein bisschen, dass sich einige Personen radikalisieren würden, wenn es eine Impfpflicht gäbe und sich davon betroffen wären.
Grundsätzlich positiv. Ich wäre aber für eine Altersimpfpflicht.
I don't know. I think that the vaccine, for example, in Italy, we decided to put the vaccine mandatory for over 50 years old people. That could be a good thing, but it depends because my opinion is that everyone must feel free to decide if take the vaccine or not. But you have to be responsible also for the rest of the community. So I can understand if the government decides to put such a incentive to do the vaccine because unless this situation is gonna be prolonged and this is not good, especially for young people which need to be socially involved and they are suffering more than the other categories of age categories.
Schwierig zu sagen. Spontan gesagt eher in Ordnung, aber verstehe ich auch, wenn viele Gegenstimmen kommen. Aber spontan würde ich sagen, könnte nicht so viel schaden.
Finde ich sehr gut.
Ich finde eine allgemeine Corona-Impfpflicht prinzipiell gar nicht so schlecht, gerade um auch die vulnerablen Gruppen mehr zu schützen, wenn jeder ja, seinen Beitrag dazu teilbringt, auch die anderen Leute in der Gesellschaft zu schützen, die sich nicht selbst schützen können oder nicht ausreichend selbst schützen können. Und halte somit eine allgemeine Impfpflicht wirklich für sinnvoll. Jetzt kann man darüber streiten, ob ab 18, ab 50 oder ab 60, aber prinzipiell halte ich es für sinnvoll.
Also es klingt ja so, als würden die Meinungen eher Richtung Impfpflicht tendieren. Dabei ist die Impfpflicht in Deutschland ja ziemlich umstritten und auch im Bundestag gescheitert. Kieran, was hältst du denn von einer allgemeinen Impfpflicht?
Also ich persönlich habe da eine etwas gespaltene Meinung zu. Also wie man das ja auch gerade in den zusammengeschnittenen Meinungen gehört hat, sieht das bei den Leuten ja auch sehr unterschiedlich aus. Manche sagen ja schon ja, manche sagen dann ja, aber nur für bestimmte Gruppen. Und wie gesagt, ich finde das natürlich auch gar nicht mal so leicht. Es ist ja wirklich ein sehr schweres, brisantes Thema, das auch viele unterschiedliche Bereiche betrifft. Aber ich glaube, ich persönlich würde sagen, ja zu einer Impfpflicht ab einem bestimmten Alter. Sagen wir mal 50 oder 60. Wie stehst du dazu?
Ja, ich sehe das ähnlich. Das ist ja auch ein Thema, das gerade viel diskutiert wird. Und auch die Frage, soll es nur eine Altersimpfpflicht geben? Ich finde es immer schwierig, Menschen Entscheidungen abzunehmen. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass wir alle irgendwie wieder zurück ins Leben kehren wollen und Corona-Pandemie hinter uns lassen wollen. Wie wir ja gerade schon besprochen haben, scheint die Impfpflicht ein sehr brisantes politisches Thema zu sein. Manche sehen in ihr die einzige Möglichkeit, um aus der Pandemie herauszufinden. Andere befürchten, dass sie die Gesellschaft weiter spalten könnten. Kieran, du und Sebastian, ihr habt ja vor ein paar Wochen da mal einen genaueren Blick drauf geworfen und die jeweiligen Pro- und Kontra-Argumente in einem Beitrag zusammengefasst.
Ja, genau. Also das Thema Impfpflicht ist ja schon seit längerem aktuell und Sebastian und ich werden es halt einfach vorgenommen, dass wir da mal einen allgemeinen Überblick über mögliche Pro- und Kontra-Argumente für unsere ZuhörerInnen schaffen wollen. Und wir haben uns gedacht, bei diesem Special, da können wir diesen Beitrag ja einfach nochmal recyceln. Warum auch nicht? Zumal das Thema ja auch aktueller denn je ist, da die Impfpflicht ja zuletzt erst im Bundestag gescheitert ist. Dann hören wir uns den Beitrag nochmal an. Was allerdings noch ganz wichtig zu bedenken ist, wir tragen hierbei nur mögliche Argumente ganz sachlich vor. Das, was wir sagen, spiegelt nicht zwangsläufig unsere Meinung wider.
Eine Impfpflicht ist abzulehnen, weil sie ein direkter Eingriff in die persönliche Freiheit der Bürgerinnen ist. Außerdem können bei einer Impfung Nebenwirkungen auftreten, weshalb eine Impfpflicht auch ein Eingriff, die vom Grundgesetz zugesicherte körperliche Unversehrtheit der Menschen sein kann.
Es stimmt, dass der Staat die körperliche Unversehrtheit der BürgerInnen sichern muss. Allerdings kann eben dies nur mit einer Impfpflicht erreicht werden, da Ungeimpfte eine Gefährdung für ihre Mitmenschen sein können. Es wäre natürlich besser, wenn sich eben diese freiwillig für eine Impfung entschieden hätten. Aber da sie das nicht getan haben, muss eine Impfpflicht Abhilfe schaffen.
Viele BürgerInnen haben grundsätzlich nichts gegen die Impfung, sondern wollen lediglich abwarten und sich vielleicht später impfen lassen. Viele von denen würde man mit einer Impfpflicht nur abschrecken und bevormunden. Eine bessere Kommunikation und eine eindeutigere Linie seitens der Regierung hätte womöglich mehr gebracht.
Abwarten ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes, kann aber in diesem Fall Menschenleben kosten. Eben dieses Abwarten ist auch einer der Faktoren, der eine Impfpflicht notwendig macht.
Eine Impfpflicht könnte die Gesellschaft weiter spalten und insbesondere harten ImpfgegnerInnen und QuerdenkerInnen in die Karten spielen. Diese könnten sich daraufhin als Märtyrer oder Opfer inszenieren.
Allerdings könnte eine Impfpflicht auch den gegenteiligen Effekt haben. Der absolute Großteil der ImpfgegnerInnen würde nach der Impfung feststellen, dass diese keine negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat. Somit würde ihnen ein wichtiges Argument genommen werden. Außerdem darf man nicht vergessen, dass diese nur eine Minderheit darstellen. Im Zuge einer Befragung sprachen sich Anfang Dezember 71% für eine Impfpflicht aus.
Allerdings muss auch auf die Minderheiten Rücksicht genommen werden. Das hat man ganz besonders im Zuge der Corona-Pandemie betont. Ebenso wurde auch immer betont, dass es keine Impfpflicht geben wird. Sollte doch eine kommen, würde die Regierung enorm an Vertrauen verlieren, was für einen Zusammenhalt der Gesellschaft auch nicht förderlich ist.
Die Regierung könnte sich aber Vertrauen verdienen, wenn die Impfpflicht die erhoffte Wirkung hat. Die Zufriedenheit mit der Regierung würde sicherlich steigen, wenn sich die Gesamtsituation wieder normalisiert, das Krankenhaussystem entlastet wird und vieles mehr.
Man könnte die Krankenhäuser aber auch durch andere Maßnahmen entlasten, die nicht alle BürgerInnen betreffen, beispielsweise durch die Impfpflicht für Menschen aus dem Gesundheitssystem oder für Menschen über 50. Hierbei würden nämlich diejenigen geimpft, die die größte Gefahr eines schweren Verlaufs bzw. den meisten Kontakt mit Infizierten haben.
Das Problem bei solchen Maßnahmen ist, dass die Menschen nicht gleich behandelt würden. Menschen aus dem Gesundheitswesen würden im Gegensatz zu allen anderen aufgrund ihres Berufes geimpft. Eine allgemeine Impfpflicht nimmt hingegen auf so etwas keine Rücksicht und ist daher zumindest in dieser Hinsicht die gerechteste Lösung, da alle gleich behandelt würden.
Also wie ihr sicherlich schon wusstet, ist die Diskussion um die Impfpflicht wirklich sehr, sehr kompliziert und es gibt unheimlich viele Faktoren dabei zu berücksichtigen. Wir hoffen, dass dieser Beitrag euch einen kleinen Überblick geben konnte und euch vielleicht noch ein paar weitere Denkanstöße liefern konnte. Natürlich wollen wir hier niemandem irgendeine Meinung aufzwingen, sondern euch lediglich, ich sage jetzt mal, Nahrung bieten, damit ihr ein bisschen was zum Nachdenken habt. Und um das Ganze nochmal zu ergänzen, haben wir hier jetzt noch eine Sammlung von verschiedenen O-Tönen, die wir ebenfalls auf dem Campus aufgenommen haben, was die Leute dazu sagen, dass die Impfpflicht jetzt zuletzt im Bundestag gescheitert ist. Dabei zeigt sich, dass die Leute insgesamt von dem Scheitern eher empört sind, aber das aus teilweise sehr unterschiedlichen Gründen. Genannt werden unter anderem Parteigeschacher, die Anträge an sich werden kritisiert, aber insgesamt lässt sich durchaus von einer gewissen Enttäuschung reden. Aber hört doch mal selbst rein.
Ist nicht so ideal, dafür sitzen die doch da, um da eine Sache dann rauszukristallisieren. Also eine Idee, die dann alle wollen. Warum sitzen die da und reden da? Die sind doch da, um dann eine Lösung zu finden, die dann alle befriedigt.
Schon nachvollziehbar natürlich, weil ja doch eben sehr viele Gegenstimmen kommen aus der Gesellschaft und das muss man ja auch irgendwie beachten. Aber ein bisschen auch schade.
Die Anträge hatten sehr viele Lücken, würde ich sagen, und waren nicht ausgedacht im Vorhinein.
Trauriges Parteigehabe.
Dass die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, lag ja an mehreren Faktoren. Es gab ja 4 verschiedene Verfahren, die abgestimmt wurden. Jedes Verfahren für sich ist anders zu bewerten. Ich denke, bei manchen Verfahren ist es echt gut, dass sie gescheitert sind. Bei anderen kann man sich darüber streiten, ob das vielleicht jetzt nicht besser gewesen wäre, irgendetwas zu machen.
Finde ich sehr schlecht.
Ich bin ziemlich enttäuscht von der Politik. Ich hatte gehofft, dass wenigstens die generelle Impfpflicht ab 60 kommt. Und dass selbst das nicht geklappt hat, spiegelt nicht den Willen der Bevölkerung wider. Die Umfragen haben gezeigt, dass eine generelle Impfpflicht gewünscht wird von der Bevölkerung. Und ich fürchte, dass sich da die Lobbyisten, die gegen die Impfpflicht sind, durchgesetzt haben und die Politiker beeinflusst haben. Oder dass es vielleicht auch taktische Spielereien waren gegen die Ampel, die die Impfpflicht jetzt nicht möglich gemacht haben. Also ich bin sehr enttäuscht, dass die Politik den Wählerwillen nicht umgesetzt hat.
Während in Bundesregierung und im Bundestag also noch vergeblich um Konsens gerungen werden, sind sich eigentlich die meisten Befragten einig, sie hätten gerne ein richtiges Ergebnis gehabt. Also ich sag mal, wenn wir über die Corona-Pandemie sprechen, dann kommen wir ja um das Thema Testen gar nicht mehr herum. Ich glaube, wir haben alle schon so viele Stäbe in den Nasen gehabt, bis vorne ans Gehirn. Das kann man gar nicht so leicht vergessen. Vor allem die Testzentren und die kostenlosen Bürgerinnen-Testungen haben eine entscheidende Rolle in den letzten Jahren gespielt. Wie in so einem Testzentrum gearbeitet wird und welche Gründe für eine regelmäßige Testung sprechen können, erfahrt ihr jetzt in einer Reportage von Nele.
Hallo!
Ich würde gerne einen Test machen.
Dann darfst du einmal einen Zettel ausfüllen, der liegt dort auf dem Tisch und dann kannst du wieder zu mir kommen. Dann darfst du die Maske einmal abnehmen. Ich mache bei dir einmal einen vorderen Nasenabstrich.
Laut der Webseite der Stadt gibt es in Göttingen aktuell 29 Testzentren. Außerdem können BürgerInnen in 14 Apotheken Schnelltests durchführen lassen. In einem davon arbeitet Luise. Sie war bereit, mir ein paar Fragen zu beantworten.
Ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr im Testzentrum, also seit Mai 2021.
Und hast du irgendwie so Veränderungen bemerkt, wie viele Leute vorbeikommen?
Auf jeden Fall. Also als ich angefangen habe, da hatten wir hier noch einen Container stehen. Und da haben wir auch noch zu zweit gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich ja alleine. Da war schon ziemlich viel los. Also da kam am Tag gut 100, über 100 Leute zu uns. Und da hatten wir dann immer ordentlich was zu tun. Dann ging das zack, zack hintereinander weg. Das hat dann auch letztes Jahr abgenommen. Zum Ende August hin, Anfang September. Dann haben die Testzentren ja zugemacht. Und dann ging es, wann ging das denn wieder los? Ende November, Mitte November ging ja die Testpflicht oder die Bürgertestung wieder los. Und seitdem stehen wir hier in dem Wagen. Und da war am Anfang auch richtig viel los. Also da hatten wir bis zu 180 Leute am Tag. Da stand die Schlange von hier bis hinter zur Bushaltestelle. Und mittlerweile haben wir 40, 50 Leute am Tag, was so gut wie, also es mag viel klingen, aber es ist so gut wie nichts, weil du dann auch mal eine Stunde oder so rumsitzt und dann, keine Ahnung, ich nehme mir dann immer ein Buch mit. Aber dann kommen so drei Leute auf einmal und dann ist wieder nichts los. Und dann kann auch entspannt sein, aber wenn man gar nichts zu tun hat, ist auch ein bisschen doof.
Hast du auch Leute, die du schon kennst, ja, die dann immer herkommen,
ja, ja,
und die du dann auch durchs Testen kennst?
Ja, genau. Also man kennt auch noch Leute vom letzten Jahr, was immer ganz lustig ist. Und dann sind auch mal wieder Leute da, die längere Zeit nicht da waren. Und dann denkt man so, ach Mensch, Herr und Frau so und so, das ist aber schön, dass sie mal wieder da sind. Das ist schon cool. Und dann kann man sich hier auch ein bisschen unterhalten, vor allem jetzt, wo nicht mehr so viel los ist. Das ist immer ganz schön. Kommt man gut mit Menschen in Kontakt auch, so komisch es klingt.
Ja, das klingt ja eigentlich ganz nett, wenn du das so erzählst. Ja. Aber hattest du auch mal unangenehme Erlebnisse oder dass Menschen irgendwie unfreundlich waren?
Ja, das hat man. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir jetzt so drüber, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hat man sicherlich in jeder, auf jeder Arbeitsstelle, in jedem Berufen, dass man komische Leute hat, die mal zu einem kommen. Insgesamt sind die Leute, die mal unfreundlich sind, die dann vielleicht einen schlechten Tag haben oder so oder einfach mit der ganzen Situation unzufrieden sind, wahrscheinlich weniger als der Rest, der super freundlich ist, aber es hinterlässt halt einen größeren Eindruck und man denkt, das ist immer so viel. Also es ja, sind immer irgendwie mal komische Leute dabei.
Ja. Was ich auch schon dachte, so die Menschen, die im Testzentrum sitzen, haben am ehesten ja auch vielleicht Kontakt zu Corona-Infizierten.
Ja, na, das war am Anfang noch ein bisschen extremer bei mir, fand ich. Also da habe ich bei mir schon eine Veränderung gemerkt. Also wenn man am Anfang mal einen positiven Test hatte, dann habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht. Hatte ich jetzt meine Handschuhe richtig an? Waren die vielleicht kaputt? Habe ich hier alles ordentlich desinfiziert? War ich mit dem irgendwie anders in Kontakt? Lauter solche Dinge. Und mittlerweile bin ich super locker. Da gehe ich zu den Leuten raus, sage, hier so und so, sie sind leider positiv. So und so haben sie sich jetzt zu verhalten. Und dann mache ich hier alles sauber, ziehe mich um und dann mache ich meine Arbeit weiter.
Ja. Und du kommst jetzt aber ja eigentlich nicht aus dem medizinischen Bereich.
Nee.
Hast du da dann einfach am Anfang eine Schulung bekommen? Oder
genau, ja. Also wir wurden alle ganz normal eingearbeitet. Mhm. Das Testzentrum hat, glaube ich, im März 2021 aufgemacht. Und da kamen so nach und nach lauter auch Minijobber. Wir arbeiten ja alle auf Minijobbasis von der Apotheke. Ja. Auch Angestellte. Und da wurden wir am Anfang eingearbeitet. So und so muss man das machen. Und so hast du dich dann zu verhalten. Ja, und dann ging es eigentlich direkt los. Jetzt muss ich einmal schnell den Test fertig machen.
Ja, vielen Dank. Mit mir vor dem neuen Rathaus steht auch Hanna. Hanna und ich warten gerade auf unser Testergebnis. Du sag mal, lässt du dich eigentlich häufig testen hier?
Also eine Zeit lang habe ich mich extrem häufig testen lassen. Und zwar eigentlich so die letzte Zeit einfach immer, weil ich Leute treffen wollte und nicht das Risiko eingehen wollte, irgendwie unwissend infiziert zu sein oder auch mich anzustecken. Auch weil ich in meinem Studium total viel Präsenz Prüfung hatte. Ja, und das echt wichtig war, dann irgendwie nicht umsonst gelernt zu haben und so. Und jetzt muss ich sagen, hatte ich aber gerade Corona und seitdem bin ich so ein bisschen naive Optimistin und denke so, ja, ich kann mich halt eh jetzt nicht mehr anstecken, was wahrscheinlich auch gar nicht mal so wahrscheinlich ist oder so ausgeschlossen. Ja, also das ist jetzt eher so zwischendurch.
Und würdest du sagen, dass so diese kostenlose BürgerInnentestung hilfreich war in der Corona-Pandemie?
Ja, auf jeden Fall. Total hilfreich, weil auch wenn es ja viel Kritik gibt so an den Tests und an der Aussagekraft der Tests, finde ich es gut, so ein bisschen Sicherheit in diesen chaotischen Zeiten zu haben.
Und noch vielleicht zuletzt eine Frage. Ist das hier dein favorisiertes Testzentrum? Hast du sowas?
Gute Frage. Also ich gehe meistens dahin, wo es auf dem Weg liegt. Von daher, es ist nicht unbedingt mein favorisiertes Testzentrum, aber ich habe auf jeden Fall, ohne Namen zu nennen, einige Testzentren, wo es einfach voll weh tut, das Stäbchen in die Nase zu bekommen. Und da muss ich zugeben, die meide ich ehrlich gesagt schon.
Das ist ja auf jeden Fall auch eine gute Begründung. Vielen Dank. Ich drück dir die Daumen, dass dein Test heute auch wieder negativ ist. Und dir noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Dir auch.
Also ich finde, Testzentren sind ja wirklich irgendwie schon recht kuriose Orte. So in der letzten Zeit sind sie für uns zum vollkommen normal geworden, fast schon Alltag bei manchen Leuten. Aber vor ein paar Jahren war sowas doch eigentlich absolut unvorstellbar. Was mir dann dazu aber noch einfällt, hast du schon mal irgendwelche interessanten Erfahrungen in einem Testzentrum gemacht?
Oh, also interessant weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal, wir alle kennen das ja in dem Testzentrum. Im Testzentrum, wenn man Pech hat und einem das Stäbchen bis vorne ans Gehirn gemacht wird und richtig schön gekitzelt wird. Und also da muss ich sagen, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Mir ist aber letztens was fürchterlich Peinliches, oder ich fand es zumindest in dem Moment sehr Peinliches passiert. Du kennst ja bestimmt das Campus Covid Screen in der Mensa Italia. Und da werden ja PCR-Tests gemacht. Das heißt, der große Vorteil ist, dass man sich die Nase spart und das Stäbchen stattdessen so in den Mund steckt. Und die Stäbchen liegen da immer auf einem Tisch und man kann sich selber eins nehmen und schon mal anfangen, in den Mund zu nehmen, bis man dann dran ist. Mir ist es aber passiert, dass ich sehr, sehr früh morgens und noch ein bisschen verschlafen und verwirrt, also ins Testzentrum gegangen bin, mir so ein Stäbchen genommen habe und rein aus Routine von den Schnelltests, die man so zu Hause macht, es einfach mal richtig schön in die Nase gesteckt habe. Und dann bis zur Teststation vorgegangen bin und der nette junge Mann, der also da stand, mich völlig verwirrt angeguckt hat und ich wusste, was er jetzt mit mir machen soll, meinte, ja, also das Teststäbchen muss eigentlich in den Mund. Das hatte ich verplant. Ich durfte mir dann Gott sei Dank ein neues nehmen und musste nicht das schöne Teststäbchen aus der Nase noch in den Mund stecken. Aber das fand ich in dem Moment schon ein bisschen peinlich. Vor allem, weil ich in der Woche schon irgendwie dreimal beim Campus Covid Screen war für einen PCR-Test, weil ich den jedes Mal gebraucht habe. Also es war jetzt auch nicht so, als wäre es schon so lange her gewesen oder mein erstes Mal gewesen.
Na gut, schon eine witzige Geschichte. Aber Hauptsache, du hast ein neues Stäbchen dafür bekommen.
Ein neues Stäbchen bekommen und noch besser, Test war auch negativ. Ich glaube, das wäre noch richtig traurig gewesen, wenn ich dann noch Corona-positiv gewesen wäre. Gehst du häufig testen?
Also um ehrlich zu sein, gar nicht mal so häufig. Nicht etwa, weil ich da irgendwelche Vorbehalte hätte oder negative Erfahrungen, aber ich bin bisher eigentlich nur zu Testzentren hingefahren, wenn ich selbst einen Test gebraucht habe. Ich mache auch häufig welche zu Hause, der Sicherheit halber. Aber dass ich halt so ein Zertifikat brauche, dass ich getestet bin, benötige ich nur relativ selten, weshalb ich auch nur relativ selten zu Testzentren hinfahre. Ich war beispielsweise auch noch nie beim Campus Covid Screen, weil es für mich halt einfach nicht erforderlich war und auch nicht gerade in meiner Nähe liegt.
Ah, ja, okay, wenn es nicht in deiner Nähe liegt, bei mir ist der große Vorteil, dass es mit dem Fahrrad ganz schnell geht. Das heißt, ich kann mir einen Testtermin machen und 5 Minuten vorher losfahren und ich schaff's noch. Aber solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren, weil es auf jeden Fall super entspannt ist. Es gibt keine Schlangen, du machst dir vorher deinen Termin, du nimmst dir einfach nur das Stäbchen und kannst es abgeben und bist da in 2 Minuten wieder raus. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm und richtigen Luxus für uns Studierende.
Ja gut, das ist natürlich schon entspannt. Normalerweise warte ich halt immer so eine Viertelstunde oder so. Und da gibt es allerdings auch Testzentren, die dann ein ganz gutes Modell draus gemacht haben. Ich war mal bei einem, da war eine Bäckerei direkt nebenan. Und nachdem bei mir der Abstrich gemacht wurde, hat man mir einen Gutschein in die Hand gedrückt, ja, hier 1 Euro für einen Kaffee bei der Bäckerei. Und naja, hatte ich gleich eine Möglichkeit, um die 15 Minuten Wartezeit zu vertreiben. Das wäre wahrscheinlich so meine interessanteste Erfahrung im Kontext eines Testzentrums.
Das ist aber sehr intelligent und gefährlich zugleich, weil dann isst man ja jedes Mal beim Bäcker was, wenn man zum Testen geht. Ich habe auch gelesen jetzt, dass einige Testzentren in Göttingen tatsächlich von der Polizei kontrolliert wurden, weil die mehr nur so sporadisch die Leute getestet haben, sodass du quasi schon wusstest, wenn du dahin gehst, kriegst du ein negatives Ergebnis, weil die nehmen gar keine richtige Probe. Das war mir auch nicht so bewusst. Das hat mir ein bisschen das Vertrauen genommen in das Testsystem. Deswegen gehe ich auch so gern zum Campus Kobelskühn, weil ich weiß, okay, da läuft alles richtig, da wird ein PCR-Test gemacht. Weil das ist ja schon gefährlich irgendwie.
Ja gut, das ist natürlich echt schon ziemlich heftig. Also kann ich auch nur sagen, dass ich wirklich sehr hoffe, dass die Testzentren, bei denen ich bisher war, zu den zuverlässigen zählen. Also naja, klopfen wir mal auf Holz.
Ja, geht es dir auch wie mir, dass ich mir immer denke, ach, ich will bloß nicht positiv sein, nicht weil ich dann Angst habe, selber Corona zu haben, sondern weil ich unbedingt niemanden angesteckt haben möchte, weil ich mir denke, oh nein, ich will nicht, dass irgendwer krank wird, weil ich positiv war, egal ob ich es wusste oder nicht. Ich finde immer, das ist die größere Angst.
Ja, also so ähnlich geht es mir tatsächlich auch. Ich wohne nämlich in einem Haushalt mit meinem Opa, der halt mittlerweile schon 82 Jahre alt ist. Und in erster Linie hätte ich tatsächlich Sorge darum. Ich meine, natürlich kann das Coronavirus auch für meine Gesundheit gefährlich sein. Aber offen gesagt mache ich mir in erster Linie eher Sorgen darum, dass ich ihn versehentlich anstecken könnte, weil ich denke mal, er, naja, da schon deutlich anfälliger ist als ich mit meinen 22 Jahren.
Ja, ich muss auch immer sagen, immer bevor ich zu meiner Oma und meinem Opa gehe oder auch so zu meiner Familie insgesamt, lasse ich mich immer religiös noch testen vorher, weil ich immer denke, oh Gott, ich will jetzt auch gar nicht in einen Haushalt kommen, wo noch vier andere Personen leben und ich bin diejenige, die dann alle angesteckt hat, sodass die nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen können.
Ja, aber das ist doch aber eigentlich so eine ganz interessante Überlegung, weil das zeigt doch, dass wir in Bezug auf die Corona-Pandemie ein großes Bewusstsein für die Gesundheit anderer haben. Und vielleicht ist das ja auch so eine Sache, die unsere Gesellschaft generell durch die Corona-Pandemie gelernt haben könnte oder zumindest einige Leute, nämlich auf die Gesundheit anderer Menschen mehr zu achten und mehr Rücksicht zu nehmen, um auch mal versuchen, etwas Positives in der Corona-Pandemie zu sehen.
Nee, auf jeden Fall habe ich schon das Gefühl, dass man sich auch einfach ein bisschen mehr Gedanken macht, was man anderen Leuten aussetzt. Und dass man eben darauf achtet, dass wenn man jetzt irgendwie, wenn einem die Nase läuft oder man hustet oder so, man jetzt nicht unbedingt dann zum Abendessen mit 20 Leuten geht, sondern vielleicht einfach auch mal zu Hause bleibt. Und ich glaube schon, dass das auch vielen nochmal geholfen hat, ein bisschen an andere mitzudenken. Aber ich sage mal, das ist natürlich jetzt auch kein Argument für eine Corona-Pandemie. Also ich hätte es schon lieber ohne.
Im direkten Zusammenhang mit dem Thema Testen stehen ja auch immer die aktuellen Corona-Maßnahmen. Immer stellt sich die Frage, was gilt hier jetzt eigentlich? Reich geimpft oder genesen oder muss ich auch getestet sein, um ins Kino zu gehen? Und was ist eigentlich im Restaurant?
Ja, zurzeit werden ja auch die meisten Corona-Regelungen wieder aufgehoben. Sogar im Supermarkt muss man jetzt keine Maske mehr tragen. Das, muss ich sagen, hat bei mir ein bisschen Zeit zur Gewöhnung gebraucht. Also ich habe tatsächlich immer noch die Maske an, weil ich mir denke, ach nee, jetzt noch Corona auf den letzten Drücker bekommen, das muss auch nicht sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen jetzt, seit die Regeln so ein bisschen aufgehoben werden, ihre Maske nicht mehr tragen. Und auch die Uni stellt ja jetzt wieder voll auf Präsenzlehre um. Alle Cafés öffnen jetzt wieder, die Bibliotheken sind wieder voll offen, die Vorlesungen finden jetzt auch wieder mit vielen Menschen in Präsenzlehre statt. Und ab dem 30. April soll sogar die Maskenpflicht entfallen. Was hältst du denn eigentlich davon?
Naja, also ich sehe das halt so. Ich persönlich finde es halt eigentlich ganz gut, dass die Uni wieder in Präsenz stattfinden kann. Ist für mich nur ein bisschen schade, weil ich dieses Semester überhaupt keine Seminare habe. Aber na gut. Allerdings finde ich, dass man die Maskenpflicht durchaus hätte beibehalten sollen. Aber natürlich freut es mich für meine Kommilitonen, gerade diejenigen, die erst seit zwei, drei Semestern studieren und das in Präsenz noch gar nicht so richtig kennen, wirklich sehr, dass sie die Uni wieder vor Ort aufsuchen können.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Maskenpflicht vielleicht an einigen Stellen beibehalten wird. Ich habe jetzt schon in einem Seminar eine E-Mail bekommen von einer Dozentin, die gesagt hat, wir sind irgendwie 95 Leute in einem kleinen Raum im Verfügungsgebäude. Da geht es einfach nicht, dass wir alle keine Maske tragen, sondern deswegen bittet sie darum, dass bitte alle auf jeden Fall ihre Maske mitbringen und auch sie würde die weiter anziehen. Und ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass das auch nach dem 30. April noch viele machen und auch noch viele Dozenten einfach vorschlagen, weil es ja schon auch einfach ein Risiko für einen selber ist, wenn man jetzt 3 oder 4 Wochen in der Uni ausfällt, wenn man irgendwie, oder das heißt 10 Tage ausfällt, wenn man Corona hatte. Und die Veranstaltungen sind aber alle noch in Präsenz. Das heißt, man kriegt auch irgendwie nicht mehr mit, was dann abgeht. Ähnlich geht es bestimmt auch ganz vielen von euch da draußen. Wir haben uns nochmal wieder auf dem Campus umgehört. Und was so Studierende dazu zu sagen haben, hört ihr jetzt.
Ich persönlich finde es nicht gut. Ich finde es auch gut, dass an der Uni weiterhin jetzt Maskenpflicht erstmal bis zum 30. April gilt. Das zeigt, dass die Uni dann doch verstanden hat, dass es ganz so einfach ist. Ich komme selbst aus Gebieten, dort ist noch viel, viel mehr gelockert. Von dem her bin ich relativ froh, gerade in Göttingen zu sein.
Gut. Ja, ich finde es gut.
Das finde ich okay, weil die Situation das erlaubt.
Yeah, I think this is a good point. Maybe we should have started before with this kind of new rules. We come back to the normality. So I think it's a good approach. Maybe we also can go faster with masks and stuff, and maybe try to come back to the normality. Because for young people, for university students, I think Corona is not a danger almost anymore. At least data say this.
Teils, teils. Also ich finde es gut, dass irgendwie anscheinend doch noch, oder zumindest hier habe ich das Gefühl, doch so viele dann in den Läden irgendwie dann doch ihre Masken auflassen oder tu es auch selbst. Dass es ein bisschen Stück für Stück gelockert wird, ist bestimmt nicht verkehrt, weil ja die Krankheitsverläufe auch viel, also in der Tendenz weniger dramatisch sind. Aber das, ja, ich denke mal, in den Läden hätte man eigentlich schon noch eine Maskenpflicht belassen können.
Bei der derzeitigen Pandemiesituation ist das, glaube ich, genau die falsche Signalwirkung an diejenigen, die noch unentschlossen sind, sich impfen zu lassen, beziehungsweise die generell Impfangebote ablehnen, und sieht schon ein bisschen nach Politikversagen aus derzeit.
Es entspricht eben nicht der Inzidenz. Die Inzidenz waren sehr hoch, jetzt gehen sie gerade runter, aber mir ist nicht ganz klar, ob es daran liegt, dass wirklich die Zahlen runtergehen oder dass nur weniger getestet wird, weil die Praxen, die Tests werden eben nicht mehr übernommen und die müssen die Praxen selber bezahlen. Ich bin aber sehr glücklich, dass doch die meisten Menschen sehr vernünftig sind und zum Beispiel in den Läden doch die Masken noch freiwillig weitertragen. Das zeigt doch, dass die meisten Menschen gut beraten worden sind und vernünftig sind und der Wissenschaft vertrauen und eben aus Selbstschutz, aber auch aus Fremdschutz die Masken weiter freiwillig tragen.
Ja, angesichts der Zahlen, also nicht die Inzidenzen, sondern angesichts der Krankenhausauslastung ist das mehr als gerechtfertigt.
Also unsere letzte Vox Pop hat gezeigt, dass die Rücknahme vieler Corona-Maßnahmen insgesamt eher gemischte Meinungen bei den Leuten hervorruft. An dieser Stelle möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, dass die Leute, die wir hierfür befragt haben, alle rein zufällig ausgewählt wurden. Es handelt sich hier keineswegs um eine Art repräsentative Umfrage, sondern lediglich um eine Sammlung von unterschiedlichen Meinungen, um mal versuchen, ein ungefähres Bild zu entwerfen.
Genau darum geht es ja auch in der Vox Pop, dass man sich eigentlich irgendwo auf die Straße stellt und anfängt, Leute zu befragen. Und die sagen einem, man hat eine spezifische Frage und die Leute antworten einem halt einfach darauf. Und so kann man dann eine Idee bekommen, was andere Menschen so denken.
Ich muss sagen, ich fand das Sammeln der Meinung eigentlich auch recht unterhaltsam, was nur auf Dauer ein klein wenig frustriert war. Es gab viele Leute, die sofort zurückgeschreckt sind, als ich den Mikro unter den Mund gehalten habe. Und dann gab es auch sehr, sehr viele Leute, die erstmal gefragt haben, naja, warum geht's denn? Da habe ich dann gesagt, Impfpflicht und Corona-Maßnahmen. Und da haben dann ganz, ganz viele reagiert mit, oh, nee, lieber nicht, da verbrenne ich mir nur die Finger.
Sehr schön, ich finde es schön, wie einfach schon so gesellschaftlich, also auch wenn die Leute nicht beim Namen genannt werden, einfach schon die Idee da ist, nein, dazu äußere ich mich nicht, ich habe schon Angst vor dem Shitstorm, der jetzt dann auf mich zukommt. Aber ihr habt ja doch einige Menschen gefunden. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Glück, weil schönes Wetter war, oder?
Ja, das denke ich auch. Also es war wirklich ein sehr schöner Tag, hat mir da gleich erstmal das Gesicht verbrannt, wie mir am Abend aufgefallen ist. Aber da war der Campus wirklich schon sehr, sehr belebt und es war auf jeden Fall, ohne jetzt ein Urteil darüber zu fällen, wie das genau in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen steht, aber es war auf jeden Fall ein schöner Anblick, den Campus wieder so belebt und so vielen Menschen zu sehen. Hatte ich seit 2 Jahren oder so nicht mehr.
Ich muss auch sagen, wenn man den Campus, so gerade den Platz der Göttinger 7 am Zentralcampus kennt vor Corona, der immer voll war mit Leuten, gerade bei warmem Wetter, sitzen überall alle, essen, trinken, quatschen, dann war es schon ein bisschen traurig so über Corona, wenn man dann den ganzen leeren, betonierten Platz sieht. Aber ich finde es auch schön, dass jetzt alle zurückkehren. Es war natürlich auch O-Woche. Vielleicht waren deswegen die Leute schon so ein bisschen gesprächsfreudiger.
Ja, also ich hatte aber eigentlich nicht den Eindruck, dass die Leute, die wir befragt haben, irgendwie, naja, Erstis waren, die da jetzt ihre O-Phase gefeiert haben. Ich glaube, die kamen erst später. Wir haben das nämlich so um die Mittagszeit gemacht und als ich um 4 Uhr dann nochmal auf den Campus gesehen habe, habe ich sehr viele angehende Medizinstudenten gesehen, die ihr kommendes Unileben gefeiert haben, um es mal so zu formulieren.
Ja, die schlafen in der O-Woche vor 12 Uhr noch. Da braucht man gar nicht erst zu versuchen, irgendwen zu befragen. Aber ich freue mich auch wieder, dass die O-Wochen wieder stattfinden. Vor allem für alle, die das noch gar nicht so kennen und die jetzt dann irgendwie die Chance haben, wieder eine Menge Leute kennenzulernen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, die Uni geht wieder in Präsenzlehre. Wir freuen uns alle, wieder ganz viele Menschen zu sehen, natürlich unter Corona-Bedingungen. Und deswegen geht auch schon wieder einiges mehr in Göttingen. Und was es zurzeit in Göttingen zu erleben gibt, das hört ihr jetzt von Finn nach dem nächsten Song. Und danach hat auch Caro für euch nochmal eine besondere Veranstaltung ein bisschen näher beschrieben, aber das wird sie euch ja dann erzählen.
Während der Frühling langsam aber sicher seine Sonne auf Göttingen loslässt, gibt es auch auf dem Veranstaltungskalender viel zu sehen. Was die nächsten 7 Tage in Göttingens Kulturstätten stattfindet, erfahrt ihr jetzt. Unter der Woche wartet die Theaterwelt Göttingens mit einigen interessanten Inszenierungen auf. Während am Dienstag, den 19.04., die Zuschauer im Werkraum mit Enter Future ein Theaterexperiment mit Augmented Reality Glasses und einer futuristischen Handlung zu sehen bekommen werden, startet am Mittwoch, den 20.04., für diejenigen, die dort noch nichts anderes vorhaben, um 18.30 Uhr im Kunsthaus eine von Götz Lautenbach inszenierte Antwort auf die Frage: Was würden Tiere uns sagen, wenn sie sprechen könnten? In diesem Theaterstück des Jungtheaters werden philosophische Fragen über die menschliche Freiheit aufgeworfen. Persönlich werde ich am Donnerstag, den 21.04. ab 21 Uhr im Jungen Theater anzutreffen sein, falls ihr mir begegnen oder bei mir einbrechen wollt. Dort wird Marc-Uwe Klings Quality Land als szenische Lesung mit Musik auf die Bühne gebracht und gibt Einblicke in eine nicht weit entfernte Zukunft. Ob es sich um eine Dystopie oder eine Utopie handelt, wird sich zeigen. Auch am Freitag bleibt im Jungen Theater die Bühne nicht leer. Ab 20 Uhr wird Der Tatortreiniger aufgeführt. Ohne Bjarne Mädel, aber dafür mit dem talentierten Cast des Jungen Theaters, wird eine von der Kult-TV-Sendung inspirierte Geschichte aufgeführt. Diejenigen, die es gerne ein wenig lauter mögen und gleichzeitig eine gute Sache unterstützen möchten, werden sich am Freitag um 20 Uhr im Musa wohlfühlen, bei Rock gegen Rheuma. Samstag geht es direkt weiter mit Konzerten. Entweder kann man The Hirsch Effekt, eine experimentelle Band aus Hannover, die Indie-Rock, Post-Punk und Metal verbinden, ab 19 Uhr im Exil sehen, oder man mag es eher klassisch und huldigt bei A Tribute to John Williams, einem der größten Filmmusikkomponisten, der unter anderem die legendäre Musik für Der Weiße Hai, Star Wars oder die ersten 3 Harry Potter Filme komponierte. Es geht um 7:45 in der Lokhalle los. Kurz nach dem Sonntagsfrühstück um 11 Uhr kann man sich im Deutschen Theater die Verleihung des Nachwuchsförderpreises durch den Deutschen Theater e.V. ansehen. Abends um 19 Uhr geht es dann weiter mit Poetry Slam im Jungen Theater. Erfahrene und unerfahrene Schreiberlinge tauchen die Bühne in Poesie und buhlen um die Gunst des Publikums. Abgesehen von diesen ganzen Veranstaltungen hat auch das Kinoprogramm im Göttinger Cinemax einiges zu bieten. Neben dem neuen Teil des Harry Potter Spin-offs Fantastische Tierwesen läuft auch die deutsche Produktion Eingeschlossene Gesellschaft an. Weiterhin läuft der Kassenschlager The Batman sowie Die Häschenschule oder für diejenigen mit Schmerzenstoleranz Jackass Forever. Ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt das tolle Wetter, was sich gerade anbahnt und ja, man sieht sich auf dem Campus.
Hey, mein Name ist Caro und heute sitze ich hier mit der lieben Paulina, denn in 2 Wochen findet hier in Göttingen eine Fahrraddemo namens Fossil Free Ride statt und ich dachte, ich frage für euch mal nach, was es damit auf sich hat. Ja, liebe Paulina, was kannst du uns denn zu dieser Fahrraddemo erzählen?
Das ist eine Veranstaltung, die heißt Fossil Free Ride. Das ist ein von Greenpeace organisierter Aktionstag am 30.04. Genau, und wir organisieren zu dem Anlass eine Fahrraddemo in Göttingen, die um 15 Uhr am Albaniplatz startet. Gemeinsam mit anderen Klimagruppen aus Göttingen rufen wir dazu auf die Straßen zu gehen, um für eine Energiewende einzustehen und genau dafür laut zu werden, unabhängig von fossilen Energien zu werden, was eben in der aktuellen Situation sehr wichtig ist und einem vor Augen führt, was die Konsequenzen aus fossiler Abhängigkeit vorrufen können.
Und von wem genau ist diese Veranstaltung organisiert?
Die Veranstaltung ist organisiert von Greenpeace, also wir von Greenpeace Göttingen. Und es sind auch noch andere Klimagruppen dabei, und zwar zum einen Health for Future, aber auch Extinction Rebellion und Fridays for Future und noch viele andere.
Okay, also ihr veranstaltet eine Demonstration, um auf die Problematik der fossilen Energien aufmerksam zu machen. Aber was ist denn genau jetzt das neue Problem? Also ich meine, wir wissen ja schon seit Jahren, dass die fossilen Energien Haupttreiber des Klimawandels sind, aber was ist denn die aktuelle Problematik?
Vor allem in der aktuellen Situation sieht man, dass das Problem an fossilen Energien nicht nur im Bereich des Klimaschutzes liegt, sondern Klimaschutz und eben auch die Sicherheitspolitik extrem eng miteinander vernetzt sind. Genau, denn wie schon seit ganz, ganz vielen Jahren bekannt ist, der Energiesektor der Sektor, der am meisten Treibhausgase emittiert. Und deshalb ist es eben super wichtig, dass man mit Blick auf die Klimakrise endlich den Ausstieg oder die Unabhängigkeit von fossilen Energien schafft. Das heißt, die Unabhängigkeit von Kohle, Gas und Öl, bei deren Verbrennung eben vor allem die Treibhausgase entstehen. Und jetzt gerade im Krieg oder in der aktuellen Situation der Ukraine und Russland wird es nochmal deutlicher, wie wichtig es ist, dass wir eine Energiewende schaffen. Denn da wir so viel Gas, Kohle und Öl aus Russland importieren, von denen wir uns einfach nicht aktuell unabhängig machen können, oder wo die Politik da sehr zögerlich ist, sich davon unabhängig zu machen, weil wir eben angewiesen sind auf diese Energie. Ja, das stellt ein sehr großes Problem dar, denn damit finanzieren wir täglich den Krieg, indem wir Russland für diese ganzen Energielieferungen bezahlen. Und dieses Problem könnte man auch lösen, wenn man eine schnelle Energiewende herbeiruft. Genau, und dafür wollen wir am 30.04. auf die Straßen gehen unter dem Motto Fossil Free Ride für eine fossilfreie Zukunft. Das heißt, kommt gerne am 30.04. zum Albaniplatz um 15 Uhr, bringt Transpis mit und wir freuen uns auf euch.
Was ich mich nur dann immer frage, ist es überhaupt technisch möglich, komplett autark von fossilen Energien zu wirtschaften? Brauchen wir sie nicht in einer gewissen Maße oder gibt es genügend Alternativen?
Ja, Alternativen gibt es zahlreiche. Es gibt schon ganz, ganz viele Vorschläge und Lösungsansätze, wie man die Energiewende bewältigen kann. Da gibt es diverse Quellen vom Umweltbundesamt und anderen Organisationen, die da schon sehr viele Untersuchungen zu gemacht haben. Die meisten Alternativen zu fossiler Energie sind ja eigentlich allgegenwärtig. Wir setzen da viel auf Windenergie, aber auch Solarenergie und auch sonst wird noch auf ganz vielen anderen Ebenen daran gearbeitet, wie man sich unabhängig machen kann von fossiler Energie. Ja, und das Wichtige ist eben, dass es die Lösungen dafür schon gibt, beziehungsweise die Lösungsansätze und die Konzepte, dass es jetzt eben noch eine politische Frage ist, wann die umgesetzt werden oder wie die umgesetzt werden. Und deswegen liegt da vor allem bei uns Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortung, auf die Politik zuzugehen und Druck zu machen. Denn die aktuelle Situation macht uns bewusst, es ist nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, dass wir aussteigen aus den fossilen Energien, sondern eben auch vor allem, um unabhängig von großen Autokratien wie Russland zu werden.
Und dann vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Was kann denn jeder von uns tun? Wie kann jeder von uns einen Beitrag dazu leisten?
Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten, für eine fossilfreie Zukunft einzustehen. Zum einen sowohl im Privaten als auch seine Rolle als Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft wahrzunehmen und seine Stimme laut werden zu lassen. Das ist eben meiner Meinung nach der zweite große Part von, wie man selber eben aktiv werden kann, nicht nur in seinem privaten Umfeld, sondern eben auch sich politisch engagieren. Sei es, man geht auf Demos, man spricht mit PolitikerInnen, steht einfach ein für seine Forderungen, macht politischen Druck. Genau, das wäre so die eine Sache. Und die andere Sache eben dann natürlich im privaten Bereich möglichst versuchen, zum Beispiel effizient zu heizen, den ÖPNV zu nutzen und weniger Auto zu fahren, Strom sparen etc. Das heißt, man hat sehr viele Möglichkeiten, um da auch in seinem eigenen Leben an der einen oder anderen Stelle sich klimagerechter zu verhalten. Aber wichtig eben vor allem auch, oder für mich privat auch irgendwie am wichtigsten, laut werden, mit anderen Leuten darüber sprechen, sich informieren oder auf Demonstrationen gehen.
Ja, das sind ja auf jeden Fall alles Dinge, die man in seinen Alltag integrieren kann und auch umsetzen kann. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Pauli, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Und vielen Dank für das Interview.
Klimaschutz ist ja wirklich ein sehr wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Aber leider auch ein Thema, wo viele Leute einfach nur wegschauen, weil sie sich manche Sachen gar nicht so richtig vor Augen führen wollen und vielleicht auch gar nicht hinterfragen wollen, was sie letzten Endes anders machen könnten. Von uns werden auch ein paar zu der Demo gehen und ein paar Eindrücke für euch sammeln, die ihr ja dann in einer späteren Sendung hören könnt. Wenn ihr uns dort seht und gerne eure Meinung äußern wollt, dann sprecht uns doch einfach gerne an.
Sag, Kiaran, bevor wir jetzt mit der heutigen Sendung fertig sind, will ich nochmal von dir wissen, wie gut bist du auf das neue Semester vorbereitet? Hast du schon alles gewählt? Saßt du vorm Computer an? Hast noch die CES-Kurse? Hast du dich noch dafür angemeldet? Wartest schon sehnlich auf den Hochschulsport? Wie sieht es bei dir aus?
Das ist ja auch das, was ich vorhin erwähnt hatte, also dass die Uni jetzt wieder in Präsenz stattfindet, davon profitiere ich leider gar nicht, weil ich nämlich momentan in den Vorbereitungen für meine Bachelorarbeit bin. Natürlich werde ich auch öfters mal auf den Campus gehen, um beispielsweise nach Literatur zu schauen, aber ich habe gar keine Vorlesung, gar kein Seminar im kommenden Semester. Ich wollte lediglich eine Veranstaltung mit dem Namen Bachelorarbeitsforum besuchen und naja, ansonsten, ja. Wie sieht es mit dir aus? Hast du da ein wenig mehr Glück, sage ich jetzt mal?
Ich habe ein bisschen mehr Glück. Ich habe tatsächlich relativ viel auf dem Campus. Ich habe mich auch für einige der CES-Kurse angemeldet. Die finde ich immer ganz cool, weil man super viel zum Thema Journalismus noch lernt. Und das ist natürlich auch super praktisch hier für die Arbeit bei Gehört. Und die sind auf jeden Fall in Präsenz. Und sonst mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, mit so vielen Leuten wieder auf dem Campus zu sein. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, dass man mit all seinen Freunden direkt nach der Veranstaltung in die Mensa gehen kann und so. Also ich bin richtig vorfreudig auf dieses Semester und das war ich schon länger nicht mehr, weil mit Corona war ja irgendwie jedes Semester das Gleiche.
Ich muss aber auch mich nochmal ein kleines Stück weit korrigieren, was mir nämlich gerade noch eingefallen ist. Die Gehörsitzungen finden ja auch wieder im Präsenz statt. Habe ich ja wenigstens eine Sache, worauf ich mich dann freuen kann.
Richtig, die Gehörsitzungen finden wieder in Präsenz statt. Und auch in diesem Semester hoffen wir wieder, dass ganz viele von euch, die noch nicht bei Gehört dabei sind, dazukommen werdet zu unserem Erstabend. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website und auf unserem Instagram-Account @gehört. Schaut da also auf jeden Fall mal vorbei. Wir freuen uns nämlich schon richtig auf euch und euch kennenzulernen bei der Ersti-Veranstaltung.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wünschen euch allen einen richtig guten Start in das neue Semester. Folgt uns doch gerne auf Instagram oder hört mal bei unserem Podcast Nachgehört rein. Dort findet ihr auch unser True Crime Göttingen Special und viele weitere interessante Beiträge.
Und sonst hören wir uns wie immer Mittwoch um 20 Uhr hier beim Stadtradio Göttingen, jeden 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch jetzt noch einen richtig schönen Abend. Tschüss!
Tschüss und bleibt gesund!